Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rechtsstandpunkt-Podcast, dem Podcast, den wir Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern widmen, die ihnen die juristische Welt ein Stückchen näher bringen und verständlich machen soll. Ich bin Rudi Schwarz, wie immer ist bei mir Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Mir geht's ausgezeichnet, Rudi. Und wie geht's dir?
Dankeschön, sehr gut, kann mich nicht beschweren. Schon gar nicht bei der heutigen Folge, da geht's um einen meiner Lieblinge. Es geht unter anderem um Charlie Chaplin. Die Folge hat diesen Titel, was Charlie Chaplin mit deinem Business zu tun hat. Ja, was hat er zu tun? Was kommt da auf uns zu,
Bernd? Ja, Rudi. Das ist sehr spontan und sehr zufällig entstanden. Ich habe vorige Woche einen alten Zeitungsbericht aus der Presse zufälligerweise gelesen und da ging es um einen Urheberrechtsprozess aus dem Jahr 1923.
Oh, wow.
Ja. Der hat damals Aufsehen erregt, nämlich so viel Aufsehen, obwohl es ein amerikanisches Verfahren war, das also auch in die österreichische Zeitung geschafft hat. Und ich würde mal vermuten, das liegt daran, dass der Kläger Charlie Chaplin war.
1923, also etwas über 100 Jahre her. Was bitte ist an diesem Fall so Besonderes, dass wir jetzt noch immer darüber reden?
Ja, schau, eigentlich beschäftige ich mich seit der Uni auch nicht mehr mit dem Thema Rechtsgeschichte. Aber der Fall hat meiner Meinung nach auch nach über 100 Jahren noch nichts an Aktualität eingebüßt. Also auch heutzutage könnte man diesen Fall in ähnlicher Weise im Gericht wiederfinden.
Okay.
Im Kern geht's um das Urheberrecht und das ist eben für Unternehmer im Jahr 2024 noch immer genauso relevant wie für Charlie Chaplin im Jahr 1923. Deshalb habe ich mir gedacht, wir nehmen diesen Fall als Ausgangspunkt und stellen ihn heute im Rechtsstandpunkt-Podcast vor.
Dann bin ich sehr gespannt. Was können wir von einem Genie wie Charlie Chaplin auch auf juristischer Seite lernen?
Okay, Rudi, also stell dir mal vor, du bist Unternehmer.
Ja.
Du hast ein einzigartiges und unverwechselbares Produkt entwickelt und jetzt plötzlich taucht ein Konkurrent auf, nimmt deine Idee, kopiert es bis ins kleinste Detail.
Ja.
Genau das ist Charlie Chaplin passiert, nämlich mit seiner ikonischen Figur, dieser Kunstfigur des Tramps. Ja, du kennst doch diese Kunstfigur von Charlie Chaplin.
Ja, bin Charlie Chaplin-Fan. Ja, natürlich, der Tramp. Ne? Die Figur, die ihn weltberühmt gemacht hat, die er ist oder war, ganz einfach. Das Markenzeichen, dieser kleine Mann, so ein bisschen heruntergekommen, ja, meistens beschäftigungslos, meistens auch ohne festen Wohnsitz, die viel zu große Hose, die viel zu großen Schuhe, dieses abgewetzte Sakko, der, wie nennt man dieses Ding, das er da aufhatte, Melone?
Derby-Hut, okay.
Der Schnurrbart natürlich, der Chaplin-Schnurrbart, ganz klar. Der Stock, der Spazierstock, den er dazu herumschwingt. Also, ja, der war ganz einfach einzigartig und das war Charlie Chaplin. Den brauchst du noch heutzutage sehen. Oder jemand verkleidet sich ähnlich und du weißt, Charlie Chaplin, ganz klar. Ein Charakter, vielschichtig, tragisch, komisch, philosophisch, eigentlich ja alles dabei gewesen.
Ja. Du hast es gesagt, Rudi, diese Kunstfigur, diese Figur des Tramp, die der Charlie Chaplin da erschaffen hat, die ist sehr, sehr schnell zu einer Ikone des Stummfilms geworden. Ja. Und jetzt stell dir vor, da kommt ein anderer, kopiert diesen gesamten Look, alles gleich, inklusive der Ausstrahlung der Figur und genau das ist dem Charlie Chaplin passiert.
Okay, was genau war da und wie ist das weitergegangen?
Schau, wir sind im Jahr 1923. Charlie Chaplin bringt eine Klage ein gegen einen Mann namens Charles Amador. Der Charles Amador hat sich als Charlie Chaplin ausgegeben.
Sehr, sehr kreativ.
Und hat Filme tatsächlich gedreht, in denen er eine fast identische Version dieses Tramp-Charakter gespielt hat. Er hat genau den gleichen Schnurrbart gehabt, genau diesen gleichen alten Derby-Hut, die abgewetzte Kleidung, die zu große Hose, die zu großen Schuhe, alles gleich wie bei Charlie Chaplin. Und das Publikum war natürlich verwirrt. Die haben jetzt nicht mehr gewusst, ist das der Charlie Chaplin oder ist das wer anderer? Und haben natürlich diese Filme dem Charlie Chaplin zugewiesen.
Also der wollte offensichtlich Chaplin ganz einfach kopieren und vor allem seinen Erfolg ganz einfach kopieren. Es gibt auch viele Komiker, die sehr ähnliche Stile haben. Ist das tatsächlich so schlimm?
Stimmt schon, Rudi, aber dieser Amador hat ja nicht einfach nur seinen Stil übernommen. Er wollte, dass das Publikum glaubt, dass er Chaplin ist. Mhm. Ja, das war jetzt nicht eine Hommage oder eine Parodie oder irgendwas. Das war schlicht und ergreifend Täuschung. Er wollte vom Erfolg des Charlie Chaplin mit seiner Tramp-Figur, von dem wollte er einfach nur profitieren.
Das heißt, Chaplin hat nicht geklagt oder nicht nur geklagt, weil das Outfit, das Äußere, der Look quasi kopiert worden ist, sondern da ging es um mehr.
Da ging es um mehr, da ging es um den gesamten künstlerischen Ausdruck, in dem sich Charlie Chaplin bedroht gefühlt hat. Diese Figur des Tramp, das war sein Markenzeichen, das war nicht nur irgendein Outfit, das war seine Persönlichkeit, das war sein unverwechselbarer Stil, den er über viele Jahre hinweg mühsam aufgebaut hat.
Ja, wie ist der Prozess dann abgelaufen?
Na, zunächst einmal hat der Anwalt von Charlie Chaplin argumentiert, dass dieses spezielle Tramp-Make-up schon seit 1913, also über 10 Jahre vor dem Prozess, konsequent kreiert und eingesetzt worden ist. Also dieser Schnurrbart und so weiter, der Hut, das alles war untrennbar mit Chaplin verbunden. Und zum Beweis dafür hat er sogar Postkarten vorgelegt, die Fans an Charlie Chaplin geschrieben haben, die aber nicht gewusst haben, wo er wohnt. Also die haben einfach nur sein Bild, also dieses Tramp-Bild, diesen Charakter auf die Postkarte als Empfänger drauf gezeichnet.
Und damit war alles
klar. Und das ist angekommen, der Post hat das zustellen können.
Das möchte ich heutzutage mal versuchen. Die Argumente des Nachahmers, die Argumente von Amador, was hat der jetzt dagegen argumentiert?
Da muss man sagen, gerade aus anwaltlicher Sicht kann man durchaus vorhersehbar sagen, dass er... Und auch gut argumentiert, das gar nicht einmal schlecht. Also er hat gesagt, dieser Stil vom Charlie Chaplin, das ist überhaupt nicht einzigartig. Er hat auch Beweise dafür vorlegen können. Also dieser berühmte Gang, dieser sogenannte Duck Shuffle Walk, den hat 1907, also vor Charlie Chaplin, schon ein anderer, nämlich der Music Hall Spieler Fred Kitchen, auf einer britischen Bühne dargestellt. Weiter hat er argumentiert, dass diese sogenannte Persona nur Make-up war. Das war nur eine Schminke, Make-up-Tricks. Und dieses Make-up, das haben schon Dutzende von anderen Komikern vor Chaplin in ähnlicher Weise verwendet. Und eines der stärksten Argumente war dann, dass er gesagt hat, Charlie Chaplin fordert im Wesentlichen das Monopol auf eine Rolle, die bis dahin das Gemeingut von ganz vielen anderen Komikern war. Ausdrücklich gesagt hat er, sollen diesem sogenannten König der Clowns besondere Privilegien gewährt werden, die größer sind als die, die einem Edison gewährt wurden. Aha. Ja, damit hat er darauf hingewiesen, dass es bei Patenten, Edison war ja ein ganz berühmter Erfinder, dass es bei Patenten auch nur einen vorübergehenden und keinen dauerhaften Schutz gibt, also nur für ein paar Jahre. Und er hat gesagt, sogar die Erfindungen der Genies der Nation, also damit hat er eben Edison, diesen extremen Erfinder, diese Figur, mit denen sich Amerikaner ja bis heute identifizieren, hat er jetzt genommen und gesagt, sogar die Erfindungen der Genies der Nation werden nur unter der Voraussetzung geschützt, dass ihre Entdeckung nach Ablauf einer begrenzten Anzahl von Jahren zu öffentlichem Eigentum werden, nämlich zum Wohle aller. Ja, und wie kann also dann Charlie Chaplin für sich in Anspruch nehmen, dass er, was andere wie ein Edison nur vorübergehend haben können, dass er das dauerhaft haben kann?
Klingt jetzt für mich nach guten Argumenten auf beiden Seiten. Wie hat das Gericht entschieden?
Das Gericht hat zugunsten von Charlie Chaplin entschieden. Also es hat schon gesehen, dieser Tramp-Charakter, der ist so stark mit Charlie Chaplin verbunden, das ist er. Da ist jede bewusste Nachahmung geeignet, die Öffentlichkeit zu täuschen. Außerdem hat ja dieser Nachahmer, der Charles Amador, dann auch noch den Namen Charlie Chaplin verwendet. Das war ja auch Absicht. Er wollte damit ja genau das erreichen, dass eben das Publikum glaubt, er ist Charlie Chaplin. Ja. Und damit hat das Gericht ihm verboten, den Namen zu verwenden und die Darstellungen durften nicht mehr mit Charlie Chaplin verwechselbar sein. Das Gericht hat auch klargestellt, es geht nicht nur um eine Ähnlichkeit, sondern es geht um genau dasselbe, um eine bewusste Täuschung, eben um den Versuch vom Ruhm, vom Erfolg von Charlie Chaplin zu profitieren.
Es geht also ganz offensichtlich um Urheberrecht.
Genau.
heutzutage 101 Jahre später genauso wie damals. Dann definieren wir es doch einmal ganz klar. Was ist das Urheberrecht? Und sagen wir gleich dazu, warum ist es so wichtig, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer damit beschäftigen?
Ja, schau, das Urheberrecht ist natürlich auch schon eine ältere Rechtsmaterie. Mhm. Wie wir so gesehen haben, haben wir vor 101 Jahren, also nicht wir in Amerika, vor 101 Jahren dieses Urheberrecht schon herangezogen, um diesen Prozess zu klären. Urheberrecht, das ist ein Schutzmechanismus für kreative Werke. Das gibt also dem Urheber, dem Schöpfer eines Werks, das Recht, darüber zu entscheiden, wie dieses Werk genutzt werden soll. Ob es veröffentlicht werden soll, wie es veröffentlicht werden soll, ob es vervielfältigt werden darf oder nicht. Ja. Wobei Werke, das sind also Filme zum Beispiel, wie im Fall von Charlie Chaplin, das können aber auch Musikstücke sein oder Teile von Musikstücken, es können Bücher sein, Texte, Bilder, Software und. Also alles, was geeignet ist, ein kreatives Werk zu sein.
Also wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe oder wenn ich ein Logo entwerfe, dann habe ich das Urheberrecht daran.
Genau. Sobald du etwas Kreatives schaffst, das Urheberrechtsgesetz sagt dazu, eine eigentümliche geistige Schöpfung, in dem Moment bist du automatisch der Urheber und hast das Urheberrecht daran erworben. Das kann dir auch niemand mehr wegnehmen. Und dieses Recht musst du auch gar nicht irgendwo großartig anmelden, also nicht so wie ein Patent, wo du das erst beim Patent anmelden musst, sondern das Recht hast du bereits im Moment, wo du diese eigentümliche geistige Schöpfung, dieses kreative Werk erschaffen hast. Dieses Urheberrecht, das schützt dann deine Arbeit vor der unberechtigten Verwendung durch Dritte. Also zum Beispiel darf niemand deinen Text jetzt einfach kopieren und übernehmen und für seinen eigenen ausgeben oder zum Beispiel dein Logo ohne deine Erlaubnis verwenden.
Aber irgendeinen Beweis meiner Urheberschaft brauche ich doch schon. Irgendeine Datei, wo dann das Datum dabei steht, wann ich den Text geschrieben habe oder so irgendwas.
Natürlich musst du nachweisen können, dass es von dir stammt. Sonst hilft das nichts. Aber mit der Kreation, mit der Schöpfung dieses Werks hast du das Urheberrecht bereits erworben. Natürlich muss es irgendwie nach außen in Erscheinung treten. Wenn du das nur im stillen Kämmerlein machst, wird es niemand wissen.
Und du sagst jetzt, das Urheberrecht ist nicht nur für wirklich rein kreativ Tätige wichtig, es ist für Unternehmer, Unternehmerinnen und Selbstständige generell wichtig.
Genau.
Wieso?
Schau, für Unternehmer ist das Urheberrecht aus einem besonderen anderen Grund auch noch wichtig. Da geht es weniger darum, seine eigenen kreativen Werke zu schützen, wobei auch das. Aber hier geht es einmal darum, und das ist meine Erfahrung jetzt als Anwalt mit dieser Materie, dass nämlich Unternehmer oft Urheberrechte anderer Personen verletzen, weil sie unbedacht fremde Werke einfach übernehmen. Stell dir vor, du bist Unternehmer, du hast eine Webseite oder einen Online-Shop und du brauchst dazu Fotos. Mhm. Was machst du? Du könntest natürlich jetzt einen Fotografen beauftragen, Fotos zu machen, wobei dann dieser Fotograf das Urheberrecht hat und nicht du. Also du müsstest dann das Urheberrecht bzw. das Verwertungsrecht vom Fotografen erst wieder kaufen. Man nennt das Lizenzieren.
Das Urheberrecht bleibt bei ihm, aber ich darf es verwerten und verwenden.
Genau. Okay. Das Urheberrecht bleibt immer bei der Person des Urhebers. Du könntest aber auch hergehen und selbst Fotos machen. Aber Rudi, ganz ehrlich, wie oft macht ein Unternehmer selbst Fotos für seine eigene Webseite?
Ich habe die Zeit nicht dafür und vor allem, ich habe nicht das Auge dafür. Also es gibt Leute, die können das, dann sollen es die auch machen.
Natürlich. Und ja, so wie du sagst, viele denken sich, wenn ich jetzt ein Foto, ich habe auch gar nicht die Ausrüstung dazu, diese Fotos noch zu machen, dazu, das Licht zum Beispiel, die tolle Kamera und nur mit dem iPhone oder mit einem anderen Smartphone wird das vielleicht nicht so toll und dann habe ich das Auge nicht und was auch immer. Also man nimmt einfach Fotos, die es irgendwo gibt.
Zum
und
Beispiel
irgendwo ist das Internet.
Im Internet.
Also man nimmt sich die Fotos aus dem Internet heraus und du kannst davon ausgehen, alle Fotos, die du im Internet findest, sind urheberrechtlich geschützt. Sind sie, weil jedes Foto ist eine eigentümliche geistige Schöpfung und damit ist jedes Foto urheberrechtlich geschützt. Es gibt Fotos im Internet, die darfst du verwenden, also lizenzfreie Bilder, die kannst du verwenden, die darfst du verwenden. Und auch da gibt es aber Abstufungen. Das heißt, in den meisten Fällen, wo du lizenzfreie Bilder verwendest, musst du auch noch schauen, unter welchen Bedingungen sind die lizenzfrei. Ja. Und meistens bedeutet die Bedingung, ich muss zumindest den Urheber nennen, also denjenigen, der das Foto gemacht hat.
Also auch bei so Plattformen wie Pixabay fällt mir jetzt zum Beispiel ein.
Genau.
Da gibt es immer diese Leiste, Fotos, die etwas kosten und darunter Fotos, die nichts kosten. Aber auch da genau lesen, wie darf ich die verwenden, auf welchen Plattformen darf ich die verwenden. etc.
Genau, okay. So ist es. Wie gesagt, in der Regel muss ich den Urheber trotzdem angeben bei Fotos, die ich im Internet finde. Aber die meisten Fotos, witzigerweise, in meiner Erfahrung, die Unternehmer, die dann zu mir kommen mit diesen Fällen, die haben Fotos verwendet aus dem Internet, die hätten es natürlich auch zu Pixabay oder zu verschiedenen Shutterstock oder wo auch immer hingehen können und sich dort Fotos kaufen können. Aber diese Fotos kosten ein paar Euro, nicht wirklich viel.
Nicht
und trotzdem ist es scheinbar zu viel, denn man nimmt dann erst wieder die Fotos, die kostenlos zur Verfügung stehen. Mhm. Aber die sind eben nicht kostenlos und sie sind vor allem nicht in der Regel nicht lizenzfrei. Und dann habe ich tatsächlich das Urheberrecht eines Dritten oder das Verwertungsrecht eines Dritten verletzt. Und dann kann ich auch tatsächlich massive rechtliche Probleme bekommen. Also in meiner Beratung, wenn Mandanten zu mir kommen und solche Abmahnungen erhalten, dann geht es immer um mehrere hundert Euro, bis sogar manchmal habe ich schon 1.000 und ein bisschen drüber Euro gesehen, die dann bezahlt werden mussten für ein einziges Foto.
Dann wird das vermeintlich kostenlose Foto plötzlich sehr, sehr teuer.
Ja, und stell dir vor, du hast eine Webseite mit vielen Fotos oder gar einen Webshop, einen Online-Shop, dann kann das extrem teuer werden, nicht auf das Urheberrecht zu schauen.
Aber Fotos sind ja nur ein Teil, ein Beispiel, da geht es ja auch um andere Dinge, da geht es ja um viel mehr oft.
Genau, es geht um alles, was irgendwie kreativ ist und was du für dein Business nutzt. Das können also auch Texte sein, über die wir schon gesprochen haben, die du dann einfach übernimmst und auf deine Webseite stellst. Das können Designelemente für dein Produkt sein, das können auch Marketingmaterialien sein, die du weiterverwendest, die du bei anderen gefunden hast. Oder auch Software ist urheberrechtlich geschützt.
Okay, nehmen wir an, ich habe eine Idee, ich habe ein Design kreiert, jemand anderer kopiert das. Was passiert dann?
Da hast du zwei verschiedene Dinge genannt. Das eine ist die Idee und das zweite ist das Design.
Okay.
Für die Idee gilt das Urheberrecht. Das ist das, was wir bisher besprochen haben. Das ist Charlie Chaplin etc. Das ist das Urheberrecht. Für das Design müssen wir unterscheiden. Beim Design handelt es sich um einen markenrechtlichen Schutz. Das Design muss also beim Patentamt angemeldet werden, damit es geschützt ist. Das ist genauso wie bei anderen Marken, bei Mustern, bei Patenten. Wenn du zum Beispiel eine Marke schützen möchtest, dann musst du zum Patentamt gehen, musst einen Schutz einreichen. Das Gleiche gilt für Designs, das Gleiche gilt für Patente.
Ja.
Wenn du das aber dann geschützt hast, eine Marke, ein Design, ein Patent, dann kannst du natürlich, wenn jemand anderer das jetzt unberechtigt verwendet, dann kannst du den auffordern, das zu unterlassen und auch sogar Schadenersatz geltend machen.
Gut, ich fasse zusammen. Das Urheberrecht betrifft nicht nur Künstler, also nicht nur die Urheber, sondern auch Unternehmer, damit die es nicht verletzen, unwesentlich. Dieses Urheberrecht schützt nicht nur vor Kopien, sondern sichert auch den eigenen Erfolg ab. Also es ist mit Sicherheit etwas, worüber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachdenken sollten. Dankeschön, Bernd. Ja, war ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit vielen Aha-Erlebnissen. Lass es uns noch einmal kurz zusammenfassen. Fassest du noch einmal kurz zusammen, was wir heute mitnehmen können?
Gerne, Rudi. Also der Ausgangsfall Charlie Chaplin gegen Charles Amador hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, die eigenen kreativen Ideen und Werke zu schützen. Das Urheberrecht gibt dir als Urheber und wenn du Unternehmer bist, als Unternehmer die Möglichkeit, deine Arbeit gegen Nachahmer abzusichern. Und dabei musst du auch kein Hollywood-Star sein, sondern es reicht, wenn du eine eigentümliche geistige Schöpfung kreierst, also ein Werk kreierst. Das muss schon etwas mehr sein, als einfach nur irgendwo auf den Auslöser eines Fotoapparats. Es muss schon eine eigentümliche geistige Schöpfung sein. Sei es jetzt ein Foto, sei es ein Produktdesign, eine Webseite oder auch eine Dienstleistung, die besonders konzipiert ist.
Das ist die eine Seite und die andere Seite, die du uns gezeigt hast, ist, es geht nicht nur darum, die eigenen Rechte zu schützen, sondern auch darum, nicht die Rechte anderer zu verletzen, weil das kann unter Umständen sehr teuer werden.
Genau, und deshalb ist es immens wichtig, sich rechtzeitig beraten zu lassen, sowohl auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite, um eben sicherzustellen, dass du, wenn du Urheber bist, die richtigen Schutzmaßnahmen ergreifst und wenn du der Nutzer fremder Werke bist, dass du da jetzt keine Fehler machst, die dann sehr teuer werden können.
Alles klar. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode dieses Rechtsstandpunkt-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, liebe Hörerin, lieber Hörer, wir freuen uns über Likes. Wir freuen uns, wenn du diese Episode und andere Episoden gerne auch teilst, weitergibst und weiterempfiehlst. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt Podcast.